Wenn es dazu jetzt keine weiteren Anmerkungen gibt oder Ergänzungswünsche, oder dann würde ich einfach dem Robert Kirchner das Wort erteilen. Ich weiß gar nicht, sind wir jetzt im öffentlichen Teil jetzt gerade.
Ja.
Marco, ob da noch aufgenommen wird oder wie wir das gerade, ob das schon gestartet hattest.
Robert hat's gestartet,
Robert hat es
ich mache für die
gestartet,
anderen
okay.
Tops.
Okay, danke. Dann würde ich übergeben an Robert Kirchner.
Okay, ja, vielen Dank, Herr Lanfermann. Was ich heute präsentieren möchte, ist ein Zwischenstand der Projektgruppe aus DRSC und AFRAG, die sich mit den ESRS auseinandersetzen und den Übersetzungen. Und das Ziel, da komme ich jetzt auf der nächsten Folie drauf, was eigentlich unser Vorgehen ist und was wir in dieser Projektgruppe eigentlich machen. Das Ziel, was jetzt hier als Stufe 2 ausgegeben ist, ist es, eine deutschsprachige Übersetzung der VSME-Standards oder des VSME-Standards der ESRS zu bekommen, der eine einheitliche Sprachfassung, quasi Deutsch-Österreich, also eine einheitliche deutsche Sprachfassung zur Verfügung stellt. Um letztlich dahin zu gelangen, weil die VSMEs noch nicht verabschiedet sind, die werden Ende des Jahres an die EU-Kommission übergeben, so wie ich das jetzt verstanden habe, ist es, dass wir die ESRS, das Set 1, durchgehen in der aktuellsten Sprachfassung, also der englischen Sprachfassung vom April 24, daneben gelegt die deutsche Sprachfassung des Set 1 in dieser Version nach dem Korrigendum vom August 24 und zusätzlich noch daneben legen die Berichtigungen, die an das BMJ geschickt wurden, die zu 75% umgesetzt wurden in dieser deutschen Sprachfassung vom August 2024, um zu gucken, bei welchen Begriffen gab es denn eigentlich Schwierigkeiten in der deutschen Übersetzung und wie sind die jetzt geregelt und ist das jetzt alles perfekt geregelt oder gibt es Begriffe, die man da aufgeben muss, die noch nicht gut geregelt sind? Wir nehmen aber gleichzeitig natürlich auch die Begriffe auf, Fachbegriffe, die gut übersetzt sind, um die dann quasi als Basis nehmen zu können für die deutschsprachige Übersetzung des VSME-Standards. Das ist das Vorgehen, wie wir in der Projektgruppe vorgehen. Wir haben bis jetzt zwei Treffen gehabt, Ende September und Ende Oktober, und sind dabei den ES1 und den ESS2 durchgegangen. Und was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben quasi aus diesen Fachbegriffen, die wir dort rausgesucht haben und den Übersetzungen, zwei Listen erstellt. Die eine Liste sind die Begriffe, die unserer Meinung nach, also der Projektgruppe, gut übersetzt sind. Das ist das, was Sie in den Sitzungsunterlagen in Liste 1 und 2 zur Information wiedergegeben haben. Die Liste der gut übersetzten Fachbegriffe hat im Wesentlichen drei Spalten, nämlich den englischen ESRS-Originalbegriff, die deutsche Übersetzung in den ESRS und Beispiel für die Fundstellen. Die Fundstellen, fett hervorgehoben, ist immer, ob es im ESR1, ESR2 oder in beiden Standards vorkommt, dieser Begriff. Das habe ich jeweils durchsucht. Also wenn nur ein Standard angegeben ist, fett hervorgehoben, auch als Beispiel, dann taucht dieser Begriff auch nur in diesem Standard auf. Die zweite Liste, die sich ergeben hat, sind die Begriffe, die unserer Meinung weniger gelungen übersetzt oder auch erklärungsbedürftig sind. Dadurch hat diese zweite Liste, diese Excel-Tabelle, eine größere Anzahl an Spalten, nämlich den Originalbegriff im Englischen, im Deutschen, eine von uns vorgeschlagene alternative Übersetzung, in welchem Sinne dieses Wort auch zu verstehen ist, beziehungsweise einen Kommentar und eine Erläuterung, warum wir das so sehen. Und in der letzten Spalte die Beispielfundstellen, wo das in den ES1 oder 2 gefunden wurde. Und was ich jetzt in den nächsten 25 Minuten mit Ihnen machen wollte, ist, Beispiele für Begriffe durchzugehen, die unserer Meinung nach weniger gut gelungen oder erklärungsbedürftig sind, die ich auf den nächsten Folien hier wiedergegeben habe. Ich
Darf
habe
ich
das
noch
versucht.
eine
Ja.
Zwischenanmerkung? Oder, also Sie
Ja.
haben ja ganz vorne aufgezeigt, die Vorgehensweise der Arbeitsgruppe. Es gab ja noch eine Ergänzung in dem Zusammenhang, und zwar hatten wir das IG3-Thema ja nochmal eingespielt bekommen, dass man die im Grunde die Implementation Guidelines 3, das ist ja diese Liste von Excel-Liste, wenn man das so nennen möchte, dann von Datenpunkten, die dann nach da die, dass wir die als Abfallprodukt auch noch Anführungszeichen bis Jahresende praktisch mit erledigt hätten, wenn bei dieser Vorgehensweise, ne?
Genau, also das kann man wirklich so nennen. Da bin ich gerade mit dabei. Also die IG3 wird mit übersetzt.
Okay, gut, da wollte ich nur noch mal kurz ergänzen.
Ist richtig. Was ich gemacht habe, ist versucht, so, nicht zu klassifizieren, aber zu typologisieren, wie sich diese nicht guten Übersetzungen einordnen lassen können. Das sind zum Beispiel Begriffe, die verwendet werden, die in anderen Rechtsvorschriften wiederum anders definiert sind. Und das ist beispielsweise bei dem Begriff Consistency so. Das sind die Qualitative Characteristics in ES1. Da wird von Consistency gesprochen, was dann im Deutschen übersetzt ist mit Einheitlichkeit. Wenn man sich das jedoch genauer anguckt, dann ist eigentlich nicht einheitlich gemeint als Begriff, sondern das wird im Conceptual Framework des ESB immer als Stetigkeitsprinzip bezeichnet, was, glaube ich, jedem von uns geläufig ist. Und wir dann auch empfehlen, das nicht mit Einheitlichkeit, also im Sinne von Einheitlichkeit zu verstehen, sondern mit Stetigkeit. Und wenn es dann als Adjektiv genutzt wird, dann sollte das eher mit Konsistenz oder gleichbleibend übersetzt oder verstanden werden, als mit einheitlich. Was ich jetzt zwar erst auf der letzten Folie habe, was wir jetzt parallel gerade machen bis zum 20. November, ist es, dass wir diese Listen auch konsultieren. Also wir haben die veröffentlicht auf einer Projektseite des DSC. Und ich habe zwar bis jetzt noch keine Rückmeldung bekommen, aber falls der Fachausschuss schon Meinungen, Stellungnahmen zu einem dieser Übersetzungen, zu dieser Aufbereitung hat, dann können Sie das auch jederzeit hier äußern und ich nehme das dann mit auf. Wie gesagt, die schriftliche Rückmeldung per E-Mail an mich ist aber bis zum 20. November auch noch möglich. Und den weiteren Ablauf erkläre ich dann am Ende des Foliensatzes. Gibt es hierzu erstmal eine Meinung? Ist es in Ordnung? Haben Sie das auch schon gesehen? Ich habe es zumindest in der Liste der Übersetzung bis jetzt noch nicht gesehen, dass das ein Vorschlag war, das anders zu übersetzen, was damals ans BMJ ging. Frau Castor.
Ja, also ich sehe auch tatsächlich den Unterschied zwischen Konsistenz und Einheitlichkeit. Was spräche denn schlicht gegen Konsistenz? Also konsistent ist für mich so eine Art von Widerspruchsfreiheit, die aber nicht zwingend eben Einheitlichkeit als Bedingung hat. Oder
Ja,
ist Konsistenz kein schöner deutscher Begriff?
ja, ich glaube,
Aber
das
auch
sind die.
fragen, wenn wir jetzt Stetigkeitsprinzip sagen und dann aber das, und dann sagten Sie, aber wir würden aber dann sprechen von konsistent, dann warum dann nicht stetig? Also ich hätte jetzt auch gesagt, dann wäre es auch viel einfacher, dieses Wort Konsistenz zu verwenden. Was ich im Übrigen in der Vergangenheit auch häufig verwendet habe. Und wenn das jetzt das ausdrückt.
Also von dem, was beschrieben wird in dem Teil hier zu Consistency, ist eigentlich das, was man sonst unter Stetigkeitsprinzip versteht. Also die Frage ist, ob jetzt mit einem neuen Begriff quasi dann, ob man damit dann ein anderes Verständnis, also ob es eine Abgrenzung gäbe dann zu dem, was wir als Stetigkeitsprinzip
Okay, aber
verstehen.
warum ist das Adjektiv dann nicht stetig?
Okay, weil das Beispiel habe ich nicht drin, weil es in manchen Situationen keinen Sinn macht, das als stetig zu übersetzen. Also es gibt Beispiele, dass bestimmte Angaben dann stetig zu machen sind. Was gemeint ist, ist aber, dass es über Jahre hinweg, also wenn man das über die Zeit nimmt, dann kann man nicht sagen, das muss über die Jahre stetig angegeben werden. Das würden wir im Deutschen an sich so nicht sagen. Also auch wenn der Bezug im Englischen ist es einfacher, weil dann mit consistent das funktioniert als Adjektiv. Im Deutschen würden wir eher sagen konsistent oder gleichbleibend.
Ja, ich denke, das hat ja eine besondere Entstehungsgeschichte. Das muss wahrscheinlich nur den Thomas Schmotz jetzt hier nochmal reinwerfen. die Qualitative Characteristics, dass man dafür, und das war, glaube ich, das Argument, dass man sagt, okay, wenn man daraus, wenn man das mal als Quelle nimmt und wie wir das bisher dort übersetzt worden ist, dann, dass dabei Stetigkeit rauskäme. Ne? Das war ja, glaube ich, das Argument gewesen, warum wir jetzt mal auch nochmal besonders auf Stetigkeit hier abgestellt haben. Ansonsten würde ich auch bei Nicolette Pincube aber gesagt, keep it simple, stupid, konsistent, im Sinne als Adjektiv kann man da relativ gut reinbringen. Aber vielleicht, Thomas, von der Genese her, von der Entstehungsgeschichte, glaube ich, war dort schon da letztendlich dann diese Bezugnahme auf das, was jetzt in dem ESB Conceptual Framework dort angesprochen worden ist, dann die Bezugsquelle dann, ne?
Ja, meines Wissens schon. Und auch die Beschreibung dessen, was im zweiten Satz auf der linken Seite oben steht, ne? Consistency refers to the use of the same approaches, methods und so weiter. Das ist inhaltlich genau das, was wir eigentlich immer auch unter Stetigkeitsprinzip oder Stetigkeit in der Berichterstattung, Bilanzierung verstanden haben.
Mhm. Verstanden. Dann auf jeden Fall dann eher Stetigkeit als Einheitlichkeit.
Ja, okay. Ich kann es ja bei dem Adjektiv auch noch ergänzen, also wo es passt, dass es das als stetig zu verstehen ist, im Sinne von Konsistenz und gleichbleibend, das kann man ja machen. Also es sind ja auch jetzt erstmal keine Vorgaben, die wir ans BMJ schicken, sondern das ist quasi, wie wir das dann übersetzen würden oder wie man es verstehen sollte, wenn wir das für den VSME machen. Okay, dann würde ich mal zum nächsten Beispiel gehen, das habe ich nicht gesehen.
Kein Problem, ich wollte nur ganz kurz sagen, widerspruchsfrei finde ich auch noch schön, einfach als Merkposten für die Adjektive unten, wenn wir, damit es nicht verloren geht. Das hatte Tanja vorhin mit aufgeworfen als Wort.
In welchem Zusammenhang war es widerspruchsfrei? Achso, das wäre
genau,
das
Adjektiv.
Genau.
Mhm. Okay. Genau, das andere Merkmal, was angesprochen wird, Verifiability, wird mit Überprüfbarkeit übersetzt. Wenn man sich aber zumindest im IFRS-Praxishandbuch zum Inhalt des Conceptual Frameworks anguckt und wie es dort immer übersetzt wird, dann wird es einzig mit Nachprüfbarkeit übersetzt. Also das ist auch der Begriff, den ich sonst kenne. Es muss nachprüfbar sein und nicht überprüfbar, was es natürlich mit einschließt. Nur da wäre dann auch die Frage, ob man nicht einheitlich bei dem Begriff Nachprüfbarkeit bleiben sollte oder ob damit was anderes gemeint wäre. Wir sind nicht der Meinung gewesen, dass Überprüfbarkeit jetzt was anderes sein sollte als die Nachprüfbarkeit und dass man das eigentlich als Nachprüfbarkeit verstehen sollte und die Informationen müssen nachprüfbar sein. Wie sieht das der Fachausschuss? Gibt es dazu eine Meinung? Okay. Muss auch nicht. Wie gesagt, ist ja erstmal informationshalber. Was ebenfalls gefunden wurde, ist hier mit Beispielen auf der linken Seite wiedergegeben, der Begriff Group. The Sustainability Statement will be for the group. Risks and opportunities for the entire consolidated group regardless of its group legal structure. Wird dann mit Unternehmensgruppe, konsolidierte Gruppe oder Gruppe übersetzt, was in der Hinsicht einheitlich ist, dass es der Übersetzung auch der Bilanzrichtlinie entspricht. Dort wird definiert, Gruppe ist ein Unternehmen und alle Tochterunternehmen. Guckt man aber in die Finanzberichterstattung, nämlich in den IFRS 10, dort wird definiert, Konzern, ein Mutterunternehmen und seine Tochterunternehmen. Und das ist auch interessant. Also im Deutschen heißt es ein Mutterunternehmen und alle Tochterunternehmen in der Bilanzrichtlinie, ein Unternehmen und seine Tochterunternehmen in IFRS 10. Wenn man sich das Ganze im Englischen anguckt, dann ist es im Englischen der gleiche Titel. Also da wird Gruppe und Konzern, also es wird im Englischen immer von Group geredet. Im Deutschen wurde das dann in IFRS 10 seine Tochterunternehmen in der Bilanzrichtlinie alle Unternehmen, aber es ist offensichtlich dieselbe Definition. Und was wir vorschlagen, ist das alternativ, also unabhängig von der Rechtsstruktur der Gruppe, dass man das halt als im Sinne der Finanzberichterstattung als Konzern versteht. Zusätzlich, das haben die österreichischen Kollegen uns mitgegeben, ist es der Begriff Gruppe in Österreich ein steuerlich besetzter Begriff, der genutzt wird. Und es ist da dann zumindest in der deutschen Übersetzung schwierig ist, wenn dort von Gruppe gesprochen wird, weil es im österreichischen Kontext ein steuerlich besetzter Begriff ist, der sich dann damit überschneiden würde. Gibt es hierzu Meinung des Fachausschusses, ob das im Sinne von Konzern hier zu verstehen ist, ob das lieber bei Gruppe bleiben sollte? Genau.
Ich glaube, das Dilemma kommt ja, wenn höchstens hier aus den verschiedenen deutschen Begrifflichkeiten, was wir im Zusammenhang mit IFRS 10 da benutzen und was jetzt im Rahmen der Bilanzrichtlinie eine Rolle spielt. Und insoweit muss man sich dessen nur bewusst sein, ob man jetzt weitergehen da was daraus zieht. Über unsere Diskussion bezüglich der Berichtsgrenzen glaube ich eher nicht, dass wir da was reininterpretieren sollten, aber das vielleicht hilft ja dann, dieser Erläuterung zumindest nochmal ein klares Verständnis herbeizuführen dann.
Ah, das ist ein kleinerer Teil. The Undertakings Position wird mit die Position des Unternehmens übersetzt. Wenn man sich das aber genauer anguckt, und den Teil haben wir jetzt erstmal ausgeschlossen, es gibt ja auch Abbildungen in ES1, zum Beispiel, wie ein Nachhaltigkeitsbericht aufgebaut ist, wie der sich in den Lagebericht integriert, und dann sind Bestandteile des Lageberichts wiedergegeben. Darüber hatten wir vorhin im gemeinsamen Fachausschuss gesprochen, nämlich den sogenannten Wirtschaftsbericht, also Analyse des Geschäftsverlaufs, des Geschäftsergebnisses und der Lage des Unternehmens. Also hier wird explizit angesprochen, die Lage des Unternehmens. Und das ist in der Bilanzrichtlinie, wie gesagt, als Lage des Unternehmens bezeichnet, die Undertakings Position und nicht die Position des Unternehmens. Also was mit Position des Unternehmens eigentlich gemeint ist, ist die Lage des Unternehmens. Also das ist einfach eine fehlerhafte Übersetzung. Das ist, glaube ich, relativ klar, weil da auch die Bilanzrichtlinie eindeutig was anderes sagt. Die zweite Typologie, die zweite Typ sind Begriffe, die nicht konsistent ins Deutsche übersetzt werden. Ein Beispiel hier ist, wenn im Englischen das Verb identify genutzt wird, dann wird es im Deutschen mal übersetzt mit ermitteln, mal mit angeben, mal mit nennen, mal mit identified, genannte, genannten oder auch mit darstellen. Wir haben gesagt, also dieses Ermitteln finden wir eigentlich ganz gut im Sinne von bestimmen, festlegen, feststellen oder identifizieren. Was wir nicht so glücklich finden, ist, wenn man das Ganze mit angeben übersetzt, weil das ist eigentlich in ESA1 in der Teilziffer 18 die englische Übersetzung von disclose. Und da wird gesagt, also wenn wir shall disclose, dann müssen wir das eben angeben. Manchmal wird auch das mit report eingeleitet, aber eben nicht mit identify, und würden sagen, also ermitteln, das ist okay in dem Sinne von bestimmen, festlegen, feststellen, identifizieren, aber angeben, was ja eigentlich die Übersetzung von disclose ist, das halten wir für unglücklich und würden hier eben, weil man das im Deutschen halt nicht sieht, dass es eben hier nicht sich auf disclose bezieht, sondern eben auf das Verb identify, dass das eben an der Stelle anders zu verstehen ist. Und auch darstellen ist an sich die englische Übersetzung von present und nicht von identify. Ja, gibt es dazu Tanja Castor?
Ja, vielen Dank. Das ist nämlich tatsächlich ein Hiccup, über den unsere Umweltkollegen auch schon gestolpert sind, die mir nämlich auch erklärt haben, dass sie eine Angabepflicht gelesen haben, also wirklich eben angeben. Und ich arbeite halt selbst mit der englischen Variante und war trefflich irritiert, weil ich gesagt habe, nee, bei mir steht eben Identify. Und das ist ein Unterschied. Und wenn wir identifizieren und dann aber identifizieren, dass es non-material ist, dann muss da nichts angegeben werden. Und dann haben wir nämlich genau festgestellt, dass es die inkonsistente Übersetzung an der Stelle war, die hier zu dem Missverständnis geführt hat. Also das ist für uns tatsächlich ein ganz zentraler Punkt, auch wenn wir tatsächlich nicht die Übung gemacht haben, noch rauszufinden, wie viele andere Alternativübersetzungen hier im Deutschen noch zusätzlich vorliegen. Aber nee, großartig. Ja, stimmen zu.
Perfekt. Klaus Hufschlag?
Ja, finde ich dem Grunde nach richtig. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das überall der Intention gerecht wird, weil Identify natürlich auch teilweise im Sinne eines Identifizierbarmachens gemeint sein kann. Das müsste man tatsächlich jeweils im Kontext nochmal betrachten. Da ich aber grundsätzlich auch für weniger als mehr bin, würde ich im Zweifelsfalle einer stetigen Verwendung von Ermitteln zustimmen, selbst wenn das dann das ein oder andere Disclosure Requirement ein bisschen einschränkt. Aber ich glaube, es gibt durchaus Data Points hinter Identify und das dürfte es ja dann eigentlich nicht geben.
Ja. Ja, vielleicht müssen wir da zumindest vermerken, dass grundsätzlich zu keiner Angabepflicht führen sollte, sondern eher nur die Ermittlung da im Vordergrund steht. Ne? Das ist vielleicht bei der Erläuterung nochmal auch der Punkt, den Tanja Castor ja nochmal gestresst hat, dass es keine Angabepflicht ist, dann notwendigerweise.
Okay. Ja, das ist quasi per ESRS nicht Konsistenz ins Deutsche übersetzt. Der Begriff shall consider wird in, jetzt fange ich mal hier unten beim Kommentar an, in ESR 1 Teilziffer 18 übersetzt mit oder kann übersetzt werden mit hat zu berücksichtigen, hat zu prüfen oder hat zu achten auf. Also da wird definiert, wie shall consider zu übersetzen ist oder zu verstehen ist. Das führt dazu, dass es hier zum Beispiel das Unternehmen hat zu prüfen, wie es durch seine Abhängigkeiten und so weiter. In diesem Zusammenhang hat es unter anderem zu berücksichtigen. Wir haben jetzt keine alternative Übersetzung vorgeschlagen, weil die ist ja quasi schon dann definiert in ESR 1 Teilziffer 18. Wir fänden zwar eine einheitliche Begriffsverwendung besser. Was wir in der Projektgruppe aber vorschlagen oder klarstellen wollen, also es handelt sich in dem Fall mit diesem Prüfen um einen Berücksichtigungsauftrag, also man hat das zu berücksichtigen, aber keine Prüfungspflicht. Gibt es dazu vom Fachausschuss eine Meinung? Ist es ein sinnvoller Kommentar? Passt der? Gibt es Gründe, die dagegen sprechen? Perfekt. Ja, der Begriff Shall Report, also der ist nicht definiert im Sinne von einer Übersetzung, was es jetzt zu heißen hat in der ESRS 1 Teilziffer 18, wird aber oft genutzt, um auf Angabepflichten hinzuweisen oder Angaben einzuleiten. Shall report those disclosures, shall report all the applicable disclosures und so weiter. Und es wird dann im Deutschen mit übermittelt es diese Angaben, führt Angaben auf. Es ist auch mit Bericht zu erstatten übersetzt, berichtet, hat anzugeben, was an sich ja die Übersetzung von disclose wäre oder gibt an, was ebenfalls die Übersetzung von disclose ist. Wir haben uns dagegen entschieden, jetzt eine alternative Übersetzung zu nehmen, sondern sind eigentlich zum Ergebnis gelangt, dass in der Regel Shall Report und Shall Disclose synonym verwendet werden. Und ich nehme an, dass es daran liegt, dass man it disclose those disclosures, also dass man verhindern oder Shall Disclose, dass man diese Doppelung von Disclose und Disclosures verhindern wollte und es deswegen mit Report einleitet. Nichtsdestotrotz gibt es auch an Stellen in den ESRS im englischsprachigen Disclose Disclosures. Also das gibt es auch, das ist halt nicht einheitlich gehandhabt, aber es ist quasi, es leitet immer Angabepflichten ein. Tanja Castor.
Ja, auch absolut d'accord. Auch so ein Kandidat, der uns dann im Laufe der Zeit aufgefallen ist. Wir haben dann tatsächlich die These aufgestellt, dass im Deutschen jemand schlicht stilistisch sich nicht so häufig wiederholen wollte, was aber im Kontext der Standard eines Standards nicht die Rolle spielen darf. Ja, also ob sich das jetzt besonders Pulitzerpreistechnisch liest oder nicht, spielt in dem Kontext keine Rolle. Und von daher absolut d'accord, aber ich glaube, da war jemand einfach, was ich nachvollziehen kann, stilistisch bemüht, eine Abwechslung reinzubringen. Aber das sollte in dem Fall egal sein.
Okay, danke schön. So, dann würde ich, ja gut, das kann man auch nochmal machen. Begriffe, die nicht konsistent ins Deutsche übersetzt wurden, also da gibt es den Teil Possible Outcomes bzw. Outcomes, was mal mit Folgen bzw. dann möglichen Folgen übersetzt wird und in demselben Absatz, also in demselben Satz sogar, dann auch wieder mit Ergebnissen, was nicht konsistent ist. Auch its outputs and outcomes im Englischen übersetzt wird mit seiner Outputs und Ergebnisse. Wir sind der Meinung gewesen, also das ist ganz konkret jetzt hier in ESA 1 Teilziffer 91, 92, das ist der Teil, den das hier oben betrifft, dass hier von Folgen gesprochen wird und das als Folgen zu verstehen ist und nicht als Ergebnisse. Also bitte widersprechen, wenn Sie das oder der Fachausschuss das anders sieht, und finden dieses seiner Outputs und Ergebnisse, ja, Ergebnisse, Output, das kann man als Ergebnis verstehen, aber genauso gut als Resultat oder eben Folgen, also die Übersetzung von Outcomes. Und unser Kommentar oder Erläuterung ist, dass es im Einzelfall zu prüfen ist, ob Outcomes hier als Ergebnis zu verstehen ist oder im jeweiligen Kontext nicht die Begriffe Resultate oder Folgen treffender sind. Klausurschlag.
Also ich hätte jetzt gesagt, dass der Begriff der Folgen eigentlich zu weitgehend ist. Folgen können sehr viele sein. Ich glaube, Outcomes ist schon direkter. Also Ergebnisse, ja, Resultate vielleicht auch noch, aber Folgen, glaube ich, geht eigentlich begrifflich zu weit.
Gibt es dazu andere Meinungen, ergänzende? Also das Problem kommt ja daher, dass es in dieser Textziffer hier oben, das müsste der Teil 91a oder c sein, Possible Outcomes in den ESS selber mit Folgen übersetzt wird. Also es geht um die Bewertung sonst möglicher Ergebnisse, klingt irgendwie auch komisch. Also da geht es eben genau um diese Textziffer hier, und da wurde halt im Englischen das Wort Outcomes genutzt. When assessing the possible outcomes, the undertaking shall consider all relevant facts and circumstances, including information about low probability and high impact outcomes. Also wenn man es dann einheitlich übersetzt, wäre es bei der Bewertung der möglichen Ergebnisse. Und da weiß ich nicht, ob das im Deutschen, also ob das damit gemeint ist. Deswegen haben wir uns da entschieden, halt diesen Begriff Folgen eben mit aufzunehmen, wobei in den meisten Fällen Outcomes wahrscheinlich eher im Sinne von Ergebnis oder Resultat verstanden werden würde. Ich mache mal ein Fragezeichen bei den Folgen auf jeden Fall ran.
Ich hätte jetzt gesagt, also ja, es ist, also von der Argumentation her verstehe ich das nach. Das ist auch vielleicht einfach das Wort im Englischen einfach auch schlecht gewählt. Muss man da einfach dann sagen. Vom Sinn her ist Folgen da an der einen Stelle richtig, aber ich glaube, das ist eher dann die Ausnahme.
Okay. Mhm. Christian Fink?
Also ich stimme tatsächlich zu, dass es darauf ankommt, was das Bezugsobjekt ist, aus dem die Folgen resultieren. Und hier ist es ja, wenn ich mir die Textziffer nochmal angucke, da ist ja im Satz vorher auch schon Outcomes drin, bla bla bla, explanations about possible future events that have uncertain outcomes. Und dann soll man potential financial effects of the events, in Klammern possible outcome, im Endeffekt mit berücksichtigen. Insofern, es gibt bestimmt Übersetzungs- oder Sachverhalte, bei denen jetzt Folgen vielleicht eine richtige Übersetzung ist. Hier bin ich aber bei Klaus Hufschlag, dass es hier eigentlich zu weit führt. Mhm.
Thomas?
Danke, Robert. In dem Zusammenhang hatten wir auch eine Diskussion über die Definition des Geschäftsmodells in der S20, wo auch in der deutschen Übersetzung von Inputs und Outputs die Rede ist, in der deutschen Übersetzung der ESRS. Und auch hier haben wir das sozusagen bezugsorientiert gelöst, indem wir gesagt haben, und das Geschäftsmodell kommt ja sozusagen hier auf der linken Seite ja auch einmal vor, ne? Also das hat auch den Bezug des Geschäftsmodells. Ja. Und unter dem Bezug Geschäftsmodell haben wir in der S20 gesagt, und das haben wir auch im Fachausschuss so beschlossen, dass Outputs Produkte oder Dienstleistungen sind und haben da unterschieden zwischen Ergebnissen beziehungsweise Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft. Ja, wir haben gesagt, Outputs des Unternehmens sind Produkte oder Dienstleistungen und Ergebnisse sind finanzielle Ergebnisse und Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft zu verstehen. Und ich glaube, das kann man wahrscheinlich gar nicht immer mit dem gleichen deutschen Begriff übersetzen, sondern muss es tatsächlich bezugsorientiert machen.
Wobei hier ist es ja nicht Output, sondern Outcome.
Ja. Stimmt, richtig.
Aber, Input dann, und Output haben wir auch mit dabei.
Ja. Okay. Jetzt muss ich den Robert Kirchner mal fragen, wie viel haben wir jetzt noch in der Pipeline von der Präsi da?
Genug, ich würde das jetzt aber überspringen. Das sind ja Beispiele. Die Liste ist ja hochgeladen und kann kommentiert werden. Ich würde den Ablauf nochmal, also vielleicht kurz, also es gibt dasselbe Problem oder auch nicht konsistente Übersetzung von dem Begriff Manage, der immer substantiviert wird, aber mal mit Verwaltung, Management oder Umgang übersetzt wird, was nicht der Übersetzung von Manage unserer Meinung nach entspricht. Es wird in der Mehrzahl zum Teil von Capitals gesprochen. Jetzt sind wir hier in einem Teil, der sich mit anderen Begriffen im Deutschen überschneidet oder ESRS-Begriffen. Also der Begriff Capitals im Englischen in diesem Textziffer würde eher mit Kapitalien übersetzt werden, weil damit eben nicht das finanzielle Kapital gemeint ist, sondern das erzeugte, produzierte, intellektuelle, also es steht hier sogar drin, natürliches, intellektuelles, organisatorisches, human, sozial oder Beziehungskapital. Da ist im Deutschen mit Kapital, weil es halt auch nicht nur im Genitiv übersetzt wird, sondern auch mit Kapital übersetzt wird im Deutschen, das nicht immer eindeutig, was dann damit genau gemeint ist. Okay, also ich gehe das einfach mal durch Board, Gremium, ja, da das, also Board und Buddy, die Übersetzung. Board wird mit Gremium übersetzt, Buddy zum Teil mit Organstelle oder Gremium, was dann im Deutschen dann auch nicht immer klar ist, ob jetzt gerade vom Board gesprochen wird oder von welchem Teil der Leitungsfunktion oder Aufsichtsfunktion. Wie gesagt, also bis zum 20. November konsultieren wir jetzt diese Übersetzung, sowohl die unserer Meinung nach in Ordnung sind, als auch den Teil, wo wir meinen, da gibt es eventuell alternative Übersetzungen oder auch Erläuterungen zu. Das Ganze hat eine eigene Projektseite auf unserer Homepage des DSC, wo man diese Listen herunterladen kann und mir per E-Mail gerne einen Kommentar schicken kann, wenn da was nicht in Ordnung ist oder anders übersetzt werden sollte. Das, was wir heute besprochen haben, habe ich aufgenommen. Das ist jetzt die letzte Folie. Also wie wollen wir jetzt weiter vorgehen? Also das nächste Treffen ist Ende November. Dort werden wir uns dann mit den E-Standards, wie viele davon, das muss ich noch sehen, beschäftigen. Und das Ziel ist es, dass wir quasi dann die themenbezogenen Standards durchgehen. Und wenn wir quasi die E-Standards fertig haben, mit den Übersetzungen in ähnlicher Art, wie das jetzt mit ESRS 1 und 2 erfolgt hat, würden wir das ebenfalls zur Konsultation stellen. Das wollen wir mit den S-Standards machen und dann auch mit dem G-Standard. Am Ende nochmal eine kritische Durchsicht der Übersetzung im Glossar, weil die habe ich mir auch schon angeguckt. Und das ist halt auch nicht ganz, ganz glücklich, weil dann zum Beispiel ein Wort wie Effects im Englischen mit Auswirkungen übersetzt wird. Und das wird dann genutzt, um Impacts, also Auswirkungen, zu definieren. Und dann sind Auswirkungen. Also das ist im Deutschen dann ein Zirkel, nur als ein Beispiel.
Ja, aber man merkt, glaube ich, auch nochmal deutlich, dass bei Glossar und bei Abbildung nochmal stärker drüber geschludert wurde, als bei dem anderen Main-Body-Text, wenn man so nennen, das er nennen möchte dann. Also das gucken wir uns gesondert auch nochmal an, werden das auch nochmal dann reinspeisen Richtung Europäische Kommission.
Genau, also vielleicht ein Hinweis nur ganz kurz, also im ESS 1 die Abbildungen, die sind nicht angepasst worden an das Korrigendum. Also die Begriffe sind noch die vor dem Korrigendum, das wurde nicht korrigiert. Mhm. Genau.
Das okay, super. Vielen Dank an Robert Kirchner. Also nehmt gerne noch Hinweise entgegen. Wir machen das schrittweise. Wir haben noch ein kleines Abfallprodukt mit EG3, das ja, glaube ich, ganz hilfreich ist als Unterlage und dass wir dann einen Schritt nach vorne gehen können.